ARD. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Elke Spanner. Wenn ihr in den vergangenen Wochen donnerstags oder freitags mal an der Außenalster spazieren wart, dann habt ihr es vielleicht schon gehört. Gesänge und Gebete vor der Blauen Moschee. Die wurde ja wegen der Nähe der Betreiber zum Iran geschlossen. Seitdem treffen sich viele Muslime zum Beten einfach davor, also im Freien. Das wollen sich die Veranstalter jetzt dauerhaft genehmigen lassen. Die Reaktionen darauf, die sind allerdings recht unterschiedlich. Wie? Das hört ihr gleich hier bei uns. Nächste Woche ist es für tausende Kinder und Jugendliche wieder soweit. Die Schule geht los. Ja, und viele von ihnen starten hoffentlich mit ein bisschen mehr Sicherheit und Selbstvertrauen ins neue Schuljahr. Sie haben nämlich auch in den Ferien ihre Schulbücher rausgeholt und bei den sogenannten Lernferien ein bisschen Stoff aufgeholt. Wie es mit den Lernferien dieses Jahr gelaufen ist, das erzählen wir euch gleich. Und dann verraten wir euch noch, warum der Hamburger Beachvolleyballstar Clemens Wickler trotz des schwierigen Starts beim Turnier am Roten Baum immer mit einem breiten Grinsen durch die Stadt läuft. Heute ist Freitag, der 23. August. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Etwa einen Monat ist es her, dass die Blaue Moschee an der Außenalster geschlossen wurde. Der Trägerverein, das Islamische Zentrum, soll ein Außenposten des Regimes im Iran sein. Deshalb hat das Bundesinnenministerium ihn verboten. Die Muslime, die da regelmäßig waren, haben dadurch aber ihren Ort zum Beten verloren. Und sie haben den einfach nach draußen verlegt, vor die Moschee. Immer donnerstagsabends und freitagsmittags, unter Beobachtung der Polizei. Es gibt allerdings auch Proteste von Anwohnerinnen und Anwohnern gegen die Gebete im Freien. Sie fühlen sich dadurch gestört. Unsere Reporter Carsten Seekund ist heute Mittag mal selbst zum Freitagsgebet an die Außenalster gefahren, um sich da ein Bild von der Situation zu machen. Carsten, beschreib's uns doch mal bitte. Wie hast du es da erlebt?
Ja, ungewöhnlich ist die Situation schon, dass da plötzlich 200 Männer und Frauen, natürlich getrennt, die Männer vorne, die Frauen hinten, auf der Straße sitzen, auf einer abgesperrten Fläche, 10 mal 10 Meter ungefähr. Sie haben ihre Decken mit, teilweise auch Matten, auf denen sie knien und ihre Gebetsstunde abhalten. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Aber es gab auch ein politisches Statement, das von ihnen ausging. Sie haben nämlich ein 5 mal 5 Meter breites Plakat gehisst. Wir wollen unsere Moschee zurück. Und insofern gibt es hier auch ein politisches Statement.
Und das Ganze unter Beobachtung der Polizei?
Ja. Absolut. Es gibt einen moscheeeigenen Ordnungsdienst. Das sind so 10, 15 Männer, die zum Beispiel Hütchen aufgestellt haben auf der Straße, um den Bereich hier für den Autoverkehr zu sperren. Es sind aber auch bestimmt 20 bis 30 Polizisten da, die aus etwas größerer Entfernung das Ganze begleiten und beobachten.
Und konntest du dann auch mit einzelnen Teilnehmerinnen oder Teilnehmern sprechen?
Ich hätte es gerne. Leider gibt es ein Einvernehmen unter den hier versammelten Muslimen, nicht mit der Presse zu sprechen, aus Furcht, falsch verstanden zu werden, falsch interpretiert zu werden, in ein falsches Licht gerückt zu werden. Man ist da sehr ängstlich, sehr scheu und gebärdet sich deswegen auch etwas sperrig.
Manche der Anwohnerinnen und Anwohner, die behaupten ja, das Ganze wäre zu laut. Wie hast du das denn da vor Ort empfunden mit der Lautstärke?
Wir haben mal das Mikrofon aufgemacht, das kann man, glaube ich, hier im Hintergrund hören. Also es sind keine Lautsprecher aufgestellt, sodass eine Beschallung in dem Sinne nicht stattfindet. Man hört natürlich die Gesänge hier, aber viel lauter als der Wind, der hier kräftig gerade über die Außenalster wehte, waren die Gesänge dann auch nicht und die Gebete.
Und die Stimmung, waren dann auch Anwohnerinnen und Anwohner da?
Ja. Also viele sind natürlich neugierig, gucken sich das immer wieder an. Das ist ja auch ein Riesenauftrieb hier. Viele Spaziergängerinnen, Spaziergänger bleiben stehen, gucken sich das an. Es kommen auch Muslime, die aus der Ferne das Ganze noch ein bisschen beobachten. Viele Fernsehteams hier und die Anwohnerinnen und Anwohner sehen das mit gemischten Gefühlen.
Komisch, geht gar nicht. Ich bin hin und her gerissen.
Oh, die sollten da in den Park gehen, da ist die Fläche ja frei und steht zur Verfügung. Was soll das hier, der ganze Aufwand?
Hier in Hamburg gibt es genügend Maschinen.
Ich würde auf jeden Fall niemandem verbieten wollen zu beten. Ich glaube, wenn ich Anwohner hier wäre, würde ich mich darauf einstellen, mich würde es nicht stören.
Also, dass Menschen beten wollen, kann ich total verstehen. Tatsächlich habe ich aber auch Verständnis für diejenigen, die es jeden Tag sehen und vielleicht denken, das sind jetzt unsere Steuergelder und was wird hier für ein Aufriss gemacht? Ja, wenn sich hier Extremisten versammeln sollten, ist auch das nicht in Ordnung.
Also man hört das, es sind ganz verschiedene Gedanken, die den Menschen durch den Kopf gehen und ich glaube, eine langfristige Lösung, mit denen allen gedient wäre, das wäre jetzt in den nächsten Tagen wirklich hilfreich.
Ja, und nach genau so einer Lösung wird jetzt ja auch gesucht. Denn es gibt ja nun mal die Versammlungsfreiheit in Deutschland. Das ist ein Grundrecht. Und von daher ist es natürlich erlaubt grundsätzlich, dass sich Leute auch zum Beten im Freien treffen. Elias Bartel, unser Polizeireporter, wie wurde das denn von den Behörden und der Polizei bisher geregelt?
Ja, also bisher ist es so, dass die Veranstalter dieser Gebete das Ganze als Versammlung anmelden. In Deutschland muss eine Anmeldung aber nicht genehmigt werden, weil wir die Versammlungsfreiheit haben. Das heißt, sie melden das bei der Versammlungsbehörde. Hier bei uns in Hamburg ist das die Polizei tatsächlich. Und dann müssen Kooperationsgespräche geführt werden. Das heißt, wie viele Leute dürfen kommen, wie viele Ordner braucht man dafür und was für Regeln muss man sonst beachten?
Das war ja bisher so die Lösung, aber jetzt soll es ja offenbar nicht mehr von Woche zu Woche neu entschieden werden, sondern es wird ja nach einer dauerhaften Lösung dafür gesucht, für diese Gebete unter freiem Himmel, oder?
Genau. Die Anmelder bzw. die Organisatoren dieser Gebete haben eine sogenannte Sondernutzungserlaubnis beantragt beim Bezirksamt. Mhm. Das heißt, sie wollen generell die Erlaubnis haben, ihre Gebete auf der Straße vor der Moschee durchzuführen, also eine Art Generalerlaubnis.
Und wann ist damit zu rechnen, dass das Bezirksamt das entscheidet?
Ja, das Bezirksamt tut sich damit auch noch ein bisschen schwer mit der Entscheidung. So habe ich das rausgehört in den Gesprächen. Und die wollen es im Laufe der kommenden Woche entscheiden. Wann genau, da wollten sie sich nicht festlegen.
Okay, aber das wäre ja auf jeden Fall in sehr absehbarer Zeit. Ja, und wenn das Bezirksamt dann kommende Woche darüber entscheidet, dann werden wir da sicher ja auch nochmal drüber berichten. Ja, vielen Dank, Elias.
Bitte sehr.
6 Wochen sind die Sommerferien lang. Viele Schülerinnen und Schüler haben sie aber zum Teil in der Schule verbracht, nämlich bei den Lernferien. Das heißt, sie haben die Gelegenheit genutzt, in den Ferien in kleinen Gruppen ein bisschen Stoff aufzuholen oder zu vertiefen. Das Ganze ist ja in der Corona-Zeit entstanden, weil viele Kinder und Jugendliche durch das Homeschooling doch etwas Probleme hatten, den Anschluss an den Lernstoff zu halten. Inzwischen sind diese Lernferien in Hamburg aber eine feste Institution. Und Schulsenatorin Xenia Bekeris ist auch sehr zufrieden damit, wie es in diesen Sommerferien gelaufen ist.
Meine Bilanz ist freudig und tatsächlich auch, ich glaube, das ist eine sehr lohnenswerte Sache, die wir hier hamburgerseits unterstützen. Die Lernferien sind einfach eine besondere Möglichkeit, in kleinen Gruppen das ein oder andere auch noch mal nachzuarbeiten. Und durch diese sehr enge Begleitung der einzelnen Schülerinnen und Schüler, glaube ich, auch bei den einen oder der anderen auch eine ordentliche Motivation dann wiederum für den Start wieder in den regulären Schulbetrieb zu wecken. Das ist, glaube ich, unsere große Stärke in Hamburg, dass wir sehr darauf schauen, was brauchen einzelne Schülerinnen und Schüler, besonders auch diejenigen, die es von zu Hause aus nicht so leicht haben, wo wir in den herausfordernden Stadtteilen auch sagen, genau dort müssen wir hinschauen und die Schülerinnen und Schüler dort nochmal besonders in den Blick nehmen.
Beim Beachvolleyballturnier am Roten Baum, ja, da läuft es leider gerade nicht ganz so rund für die Spielerinnen und Spieler aus Hamburg. Laura Ludwig und ihre Partnerin Luisa Lippmann, die haben ja gestern ihre beiden Spiele verloren. Und der Olympia-Silbermedaillengewinner Nils Ehlers, der hat sich verletzt. Er ist beim Spiel am Roten Baum umgeknickt. Das zweite Spiel mussten er und sein Partner Clemens Wickler leider absagen. Ja, und auch für die weiteren Spiele ist es doch ganz schön fraglich, ob Ehlers überhaupt noch antreten kann. Aber die beiden wollen sich davon trotzdem nicht die Stimmung verhageln lassen. Clemens Wickler war heute bei uns zu Besuch und da hat er gesagt, dass er eigentlich immer noch im Nach-Olympia-Rausch ist.
Ich bin super stolz auf unsere Leistung, super happy damit und konnten ja auch in der letzten Woche noch eine Medaille mitnehmen. Wieder Silber, aber da auch wieder kurz zu knabbern gehabt, das Finale verloren. Aber jetzt mit bisschen Abstand bin ich echt, ich laufe die ganze Zeit mit dem Grinsen durch die Stadt, bin super happy und ja, freue mich einfach.
Ja, und man hört ihm seine Freude auch wirklich ein bisschen an, finde ich. Nur ein kleines Problem hat Clemens Wickler dann doch noch. Er weiß einfach nicht, wohin mit der Olympiamedaille.
Wir haben tatsächlich so einen sehr schönen Medaillenkoffer gekriegt. Der sucht noch nach seinem Platz zu Hause. Steht jetzt gerade noch oben auf dem Schrank. Ich bin auch nicht so der Typ, der sich irgendwie Medaillen irgendwo ins Wohnzimmer hängt. Ich hole die dann irgendwann mal raus, gucke sie mir an, freue mich wieder, aber dann kommt sie auch wieder zurück ins Kästchen. Genau, von daher wird sie ihren Platz finden, aber nicht irgendwie offen im Wohnzimmer.
Ja, aber das ist ein Problem, das man sicher ganz gerne hat. So, und ehe es jetzt ins Wochenende geht, habe ich jetzt noch so eine kleine Aufgabe zum Meistern, bei der ich offen gestanden ein bisschen aufgeregt bin. Wir geben euch immer ein paar Kulturtipps mit ins Wochenende. Dafür sitzt mein Kollege Daniel Kaiser jetzt auch schon hier vor mir. Hallo Daniel.
Moin.
Und er hat aber wie immer am Freitag ein Geräusch mitgebracht, das auf eine Veranstaltung hinweist und das ich jetzt erraten soll. Oh, oh, lass hören, Daniel.
Babyleicht diesmal, finde ich.
Plopp.
Ja.
Das könnte sein, so einfach mit dem Finger in die Backe und dann so.
Könnte es sein.
Aber es klang eher nach einer Flasche.
Ja,
es klang nach einer
genau.
Flasche.
Genau. So und welches Getränk?
Flens.
Nee.
Es war so ein Plopp-Verschluss.
Also wenn es kein Bier ist, dann ist es dann aber doch.
Dann ist es Sekt.
Nein.
Champagner.
Nein. Was gibt es denn noch für alkoholhaltige Getränke mit Korken?
Wein.
Ja!
Mit
es
Wein.
Geht um das Winzerfest, das gerade am Start ist, auf dem Spielbudenplatz.
Okay, vielen Dank, das war wirklich vergleichsweise einfach.
Das war sehr einfach. 6 Winzer sind am Start an diesem Wochenende und die präsentieren ihre leckersten, spannendsten Weine aus deutschen Anbaugebieten. Da gibt es auch was zu essen dazu, Flammkuchen, Käse, Spezialitäten, Burger, Crepe, Kaiserschmarrn und Musik gibt es auch das ganze Wochenende jetzt auf dem Spielbudenplatz. Und gefeiert wird ja auch noch anderswo auf der Uhlenhorst und beim Wandsbeker Stadtteilfest. Also überall Party an diesem Wochenende.
Also auch viel draußen, ne? Klingt viel nach Outdoor-Events. An einem der letzten Sommerwochenenden noch mal so ein bisschen frische Luft mitnehmen.
Genau, draußen ist es auch auf dem Bruno-Tesch-Platz zum Beispiel. Das ist ja dieser Platz am Ende der großen Bergstraße. Da findet zum 22. Mal das große Afrika-Festival Hamburg statt. Mit so einem großen afrikanischen Markt, mit Foodständen auch. Kunsthandwerk gibt es da. Und da gibt es auch eine Open-Air-Bühne mit ganz vielen Live-Acts aus unterschiedlichen Regionen Afrikas. Und da gibt es so traditionelle Percussion, also wirklich Trommeln in dem Sinne. Und innovativen Afropop. Und es gibt auch Musik aus der Karibik. Also an diesem Wochenende ist nochmal so richtig viel draußen los mit Musik und Essen und Trinken. Los geht's.
Ja, großartig. Das sollte für alle was dabei sein. Vielen Dank, Daniel.
Ja.
Das war's für heute. Ich starte jetzt auch gleich mal ins Wochenende. Euch wünsche ich schöne und ja hoffentlich freie Tage. Und nächste Woche hört ihr dann hier wieder meine Kollegin Tanja Richter. Bis dahin, macht's gut.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.